Die Lesung ist wieder ein Text aus dem Alten Testament, aus unserer Predigtreihe momentan im Buch Jesaja. Ihr findet den Text in den Handzetteln und ich lese aus dem Kapitel 42 ab Vers 18 bis 43 Vers 7. Hört, ihr Tauben, und schaut her, ihr Blinden, damit ihr seht. Wer ist so blind wie mein Knecht? Und wer ist so taub wie mein Bote, den ich sende? Wer ist so blind wie der Vollkommene und so blind wie der Knecht des Herrn? Du siehst viele Dinge, aber beachtest sie nicht. Die Ohren sind offen, aber ihr hört nicht. Dem Herrn gefiel es, um seiner Gerechtigkeit willen, das Gesetz herrlich und groß zu machen. Aber es ist ein beraubtes und ausgeplündertes Volk. Sie sind alle in Höhlen gefangen und in den Kerkern versteckt. Sie sind zum Raub geworden und es ist kein Retter da. Geplündert und es gibt niemanden, der sagt, gib wieder her. Wer ist unter euch, der so etwas hört, der aufpasst und hört, was danach kommt? Wer übergab Jakob den Plünderern und Israel den Räubern? Hat es nicht der Herr getan, gegen den wir gesündigt haben, und sie wollten nicht auf seinen Wegen gehen und gehorchten seinem Gesetz nicht? Darum hat er über sie die Glut seines Zorns und Kriegsgewalt ausgegossen. Er hat sie ringsherum angezündet, aber sie erkennen es nicht. Er hat sie in Brand gesteckt, aber sie nehmen es nicht zu Herzen. Und nun, sagt der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, damit dich die Ströme nicht überfluten. Und wenn du im Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige in Israel, dein Erlöser. Ich habe Ägypten für dich als Lösegeld gegeben, Kusch und Seba an deiner Stelle. Weil du in meinen Augen so wertgeachtet und kostbar bist und ich dich lieb habe, darum gebe ich Menschen an deiner Stelle und Völker für deine Seele. So fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Ich will deine Nachkommen vom Osten bringen und will dich vom Westen her sammeln und will zum Norden sagen, gib her, und zum Süden, halte nicht zurück. Bring meine Söhne von fern her und meine Töchter vom Ende der Welt, alle, die mit meinem Namen genannt sind, die ich geschaffen habe zu meiner Herrlichkeit und gebildet und gemacht habe. Wort des lebendigen Gottes.
Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir preisen dich für dein lebendiges Wort. Wir danken dir, dass die Worte von Jesaja, die du vor 2700 Jahren gesprochen hast, auch heute noch genauso aktuell und relevant sind. Und wir bitten dich, wirke nun durch deinen Geist in uns, damit wir verstehen, was sie für uns bedeuten, was du in uns durch sie bewirken willst. Um Jesu Willen. Amen. Ja, alle kennen vermutlich die Geschichte von des Kaisers neue Kleider. Ich will sie hier nicht lang und breit ausbreiten, aber es geht darum, dass des Kaisers neue Kleider eben aus gar keinen Kleidern steht. Der Kaiser steht nackt und entblößt vor den Menschen. Eigentlich ein Skandal, aber es gibt niemand, der sich traut, das Offensichtliche anzusprechen. Erst ein unbedarftes kleines Kind macht dem Spuk ein Ende, ruft die Wahrheit laut heraus. Aber wenn wir zum heutigen Predigttext kommen, sehen wir, dass auch Gott uns manchmal mit dem Offensichtlichen konfrontieren muss, um den Weg nach vorne frei zu machen. Niemand von uns will entblößt dastehen, genauso wie das Volk Israel damals. Und das Volk Israel will einer unangenehmen, aber unvermeidlichen Schlussfolgerung aus dem Weg gehen. Dazu flüchten sich die Menschen auf geistlicher Ebene zumindest in Blindheit und Taubheit. Und das ist es, was Gott konfrontiert. Unser erster Punkt lautet, Gott konfrontiert. Und wir steigen ein in Vers 18. Hört, ihr Tauben, und schaut her, ihr Blinden, damit ihr seht. Wer ist so blind wie mein Knecht? Und wer ist so taub wie mein Bote, den ich sende? Wer ist so blind wie der Vollkommene und so blind wie der Knecht des Herrn? Du siehst viele Dinge, aber beachtest sie nicht. Die Ohren sind offen, aber ihr hört nicht. Ja, diese Worte sollen das Volk als Knecht Gottes aufrütteln. Diese Konfrontation ist heilsam für das Volk, weil es einen eigentlich unerträglichen Widerspruch in seiner Erfahrung ausblendet. Und zwar den Widerspruch zwischen Gottes Verheißung an das Volk und seiner misslichen Lage. In Vers 21 hören wir vom Ersteren, von der Verheißung an das Volk. Und heißt es, dem Herrn gefiel es, um seiner Gerechtigkeit willen das Gesetz herrlich und groß zu machen. Dieses Gesetz hatte Gott seinem Volk geschenkt und diese Herrlichkeit sollte auf das Volk abfärben, das seinen Geboten folgt. Aber nun schaut euch an, wie es dem Volk geht, Vers 22. Es ist ein beraubtes und ausgeplündertes Volk. Und dann weiter unten im selben Vers steht, es ist kein Retter da. Es gibt niemanden, der zu den Plünderern sagt, gib wieder her. Und dahinter steht die Frage, wo ist Gott? Statt der verheißenen Herrlichkeit lebt das Volk in Höhlen und Kerkern. Nach den Plünderungen der Assyrer und später der Babylonier sind das keine abstrakten Bilder für das Volk, sondern sie stehen für unsägliches Leid. Die entscheidende Frage ist, wie das Volk reagiert. Und man sieht hier, anstatt nach innen zu gehen, zu fragen, warum ihnen die Fälle davonschwimmen, warum diese Verheißungen nicht wahr werden, setzt das Volk auf Verdrängung. Vers 23 zum Beispiel, niemand hört und passt auf. Niemand richtet den Blick nach innen und fragt, könnte es vielleicht an uns liegen, an mir? Wenn man diese Möglichkeit ausblendet, dann entwickelt sich daraus für Gottes Volk eine verheerende Gefahr, die aus seinem Gottesbild herrührt. Denn wenn es nicht an mir liegt, dass Gott mich nicht segnet, sondern straft, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder er will nicht oder er kann nicht. Und vielleicht spricht diesen Gedanken hier noch niemand aus. Aber im Kopf geht dieser Widerspruch von alleine nicht weg. Und wenn man ihn nicht ausräumt, dann breitet er sich aus wie Schimmel in einer Schale Erdbeeren. Und deshalb konfrontiert Gott diesen Widerspruch. Er löst ihn ohne Rücksicht, muss man sagen, auf die Befindlichkeiten des Volkes auf. Und in Vers 24 und 25 fragt er, wer übergab Jakob den Plünderern und Israel den Räubern? Hat es nicht der Herr getan, gegen den wir gesündigt haben? Und sie wollten nicht auf seinen Wegen gehen und gehorchten seinem Gesetz nicht. Mit anderen Worten, es liegt nicht daran, dass Gott nicht kann oder nicht will, sondern eben weil Gott Gott ist und weil er gerecht ist, deshalb musste die Katastrophe über Israel hereinbrechen. Weil es sich gegen Gott aufgelehnt hat, deshalb muss Gott seinen Segen und Schutz zurückhalten. Und Vers 25, darum hat er über sie die Glut seines Zorns und Kriegsgewalt ausgegossen. Er hat sie ringsherum angezündet, aber sie erkennen es nicht. Er hat sie in Brand gesteckt, aber sie nehmen es nicht zu Herzen. Vielleicht muss man vorausschicken, Gottes Zorn brennt gegen jede Form von Ungerechtigkeit, gegen jede Form von Lieblosigkeit, kurz gegen jede Form von Sünde in seiner Schöpfung. Denn das ist Sünde. Ungerechtigkeit gegen Gott und Mensch, Lieblosigkeit gegen Gott und Mensch. Und hier heißt es ausdrücklich, dieser Zorn brennt über Gottes eigenem Volk. Wegen seiner Auflehnung, gegen seinen Willen. Und dazu muss ich fragen, was würde es in dir auslösen, wenn du wüsstest, dass Gottes Zorn über dir brennt? Was würde es in dir auslösen? Das ist erschreckend, oder? Man fürchtet sich vor der Vorstellung, aber wie geht man dann damit um? Wie gehst du damit um? Man könnte davonrennen, aber unser Zugang zu Paralleluniversen, die nicht von unserem Schöpfer geschaffen wurden, ist begrenzt. Und deshalb bleibt nur ein Davonrennen Leid. Ja, man verdrängt Gott aus seinem Bewusstsein. Man tut so, als wäre er nicht da oder als wäre er ein netter Opa. Verdrängung ist der Grund, warum es hier heißt, sie nehmen es nicht zu Herzen. Sie verdrängen die Realität, der sie nicht ins Auge blicken können. Es ist eine Schutzreaktion. Es ist so, als würde ein kleines Kind die Augen zumachen und sagen, wenn ich Gott nicht sehe, dann sieht er mich auch nicht. Wäre es nicht besser, mit Gott ins Reine zu kommen? Sollte man nicht vielleicht ins Gespräch mit ihm kommen und nach Auswegen suchen, bevor es zu spät ist? Und wer weiß schon, wann es zu spät ist? Gottes brennende Leidenschaft für Gerechtigkeit und für Liebe hat schließlich nicht nur zur Glut seines Zorns geführt, sie zeigt auch den Weg zurück zu seinem Segen. Und im nächsten Abschnitt sehen wir, dass Gott selbst einen Ausweg ermöglichen wird. Gott erlöst. Das ist unser nächster Punkt. Gott erlöst. Der nächste Abschnitt stellt dem Zorn Gottes die überwältigende Liebe für sein Volk entgegen. Und wir lesen ab Kapitel 43, Vers 1. Und nun, sagt der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei meinem Namen gerufen, du bist mein. Er sagt hier, Gottes Volk ist Gottes Schöpfung. Er hat es erschaffen, deshalb gehört ihm dieses Volk und weil es ihm gehört, erlöst er es auch. Und ich hoffe, dass wir den Trost in diesen Worten auch für uns heute entdecken. Denn wenn du als Christ den Namen von Jesus anrufst, dann hat Gott zuerst dich bei deinem Namen gerufen und Gott sagt über dich, du bist mein. Und was Israel an dieser Stelle noch nicht weiß, das erblicken wir, wenn wir auf Jesus blicken. Dort hat Gott die Glut seines Zorns über Jesus ergehen lassen, damit er dann auch über uns sagen kann, ich habe dich erlöst. Das ist der nächste Unterpunkt. Ich habe dich erlöst. Jesaja spricht offensichtlich in eine Situation, in der Gottes Erlösung Vergangenheit ist, und das trifft auch ganz gut auf unsere Situation zu, weil wir zurückblicken auf unsere Erlösung am Kreuz. Vers 2 in Kapitel 43 blickt nun darauf, was Gottes Erlösung für Israels Gegenwart bedeutet. Also von der Vergangenheit gehen wir nun in die Gegenwart. Und dort heißt es, wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, damit dich die Ströme nicht überfluten. Und wenn du im Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen, denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige in Israel, dein Erlöser. Gott selbst sorgt dafür, dass sein Volk bewahrt wird. Man kann leicht übersehen, was Gottes Erlösung nicht bewirkt. Es heißt hier ausdrücklich, dass die Ströme und das Feuer nicht einfach weggehen. Und wir sollten hier den Zusammenhang zu Vers 25 aus dem vorherigen Kapitel nicht übersehen, wo Jesaja sagt, Gott ist es, der sein Volk in Brand gesteckt hat. Und nun heißt es, die Flammen werden sie nicht versengen. Ja, dieses Feuer steht für die Konsequenzen. Wenn Menschen sich gegen Gott auflehnen und klar wird hier, dass er diese Konsequenz nicht plötzlich und unvermittelt wegnimmt, aber er sagt seinem Volk zu, keine Flut, kein Hochwasser, egal wie tosend es sich über dich erhebt, wird dich je überfluten können. Keine Flamme kann dir etwas anhaben. Gottes feste Zusage an sein Volk lautet: Ich bewahre dich. Und das ist jetzt der zweite Unterpunkt, James. Genau. Ich bewahre dich. Inmitten aller schlimmen Konsequenzen von Sünde sagt Gott: Ich schütze dich. Dein Schicksal ist in meinen Händen. Du bist völlig sicher. Gottes Erlösung in der Vergangenheit bedeutet Bewahrung vor seinem Zorn in der Gegenwart, vor den Konsequenzen. Und durch Jesus Christus gilt diese Zusage auch uns, die wir auf ihn vertrauen. Natürlich gilt sie auf geistlicher Ebene. Ja, damals waren es Fluten und Flammen, vor denen Gottes Volk gerettet werden musste. Heute bewahrt Gott uns vor geistlichen Bedrohungen. Egal was mit unseren Leibern, mit unseren Körpern geschieht, egal ob sich der perfekte Sturm gerade über dir zusammenzubrauen scheint, Gott ist stärker. Und mit jeder Versuchung, jeder Bedrohung schenkt er dir auch Bewahrung. Er wird nie zulassen, dass du überflutet, versenkt, zerstört wirst. Und noch etwas anderes bewirkt Gottes Erlösung für die Menschen damals. Wir finden es ab Vers 5. Dort geht es um die Zukunft und Gott verspricht: Ich werde dich sammeln. Das ist eine Zusage an das Volk, lesen wir ab Vers 5. So fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Ich will deine Nachkommen vom Osten bringen und will dich vom Westen her sammeln und will zum Norden sagen: Gib her, und zum Süden: Halte nicht zurück. Bring meine Söhne von fern her und meine Töchter vom Ende der Welt. Alle, die mit meinem Namen genannt sind, die ich geschaffen habe zu meiner Herrlichkeit und gebildet und gemacht habe. Ja, zuerst ist das Gottes Zusage an das verstreute Volk im Exil. Sein Volk soll nicht verstreut bleiben, sondern er will, dass seine Auserwählten Gemeinschaft nicht nur mit ihm haben in ihrer Zerstreuung, sondern miteinander, indem er sein Volk an einem Ort versammelt. Ja, dieses Motiv vom Sammeln und Verstreuen beginnt schon mit dem Turmbau von Babel, also weit vor diesem Moment. Dort hat Gott die Menschheit über die gesamte Erde zerstreut, wegen ihrer Auflehnung gegen Gott. Und diese Verstreuung ist Teil von Gottes Gericht über die Menschheit, die sich gegen ihn aufgelehnt hat. Aber hier verheißt Gott: Ich will dich wieder sammeln. Und so wie alles seinen Anfang in Babel genommen hat, so wird die Sammlung von Gottes Volk durch das Ende von Babel ermöglicht. Und dieses Ende von Babel wird in Vers 14 und 15 angekündigt. Dort heißt es: So sagt der Herr, euer Erlöser, der Heilige in Israel: Um euretwillen habe ich nach Babel geschickt und habe all die Flüchtlinge hinuntergetrieben und die klagenden Chaldäer in ihre Schiffe gejagt. Gott macht ein Ende mit Babel, mit denen, die das Volk in die Zerstreuung geführt hat. Und eine zentrale Rolle wird dabei dieser Eroberer spielen, der in Kapitel 41 angekündigt wurde. Er wird Babylon von Norden her erobern, sodass den Chaldäern, also den Babyloniern, letztlich nur noch die Flucht auf der Südseite bleibt, auf ihren Schiffen auf dem Tigris. Gott erlöst, er bewahrt, er versammelt sein Volk. Aber in alledem erhalten die Erlösten auch eine Aufgabe, eine Berufung. Und im nächsten Abschnitt sehen wir: Gott beruft. Gott beruft sein Volk zu einer Rolle als Zeugen zu seinem Wirken. Konkret geht es zuerst um das Zeugnis von Gottes Volk Israel damals, aber wir erkennen daran auch etwas über unsere Rolle heute und was es bedeutet, heute Zeuge zu sein. Wenn wir uns an den Anfang von Kapitel 41 noch einmal zurückerinnern, handelt es sich hier weiterhin um eine Art Gerichtsprozess. Dieser Prozess erfordert ein Urteil zu der Frage, die Jesaja immer wieder bewegt in diesen Kapiteln und die auch heute noch für jeden Menschen entscheidend ist. Es ist die Frage: Ist Gott wirklich Gott? Also sprich, das Verfahren lautet Gott und sein Volk gegen die Völker mit ihren Göttern. Und beide Seiten werden in Vers 8 aufgerufen, nach vorne gerufen, wenn man so will. Vers 8, dort wird Gottes Volk noch einmal angesprochen. Lasst das blinde Volk hervortreten, das doch Augen hat. Und die Tauben, die doch Ohren haben. Also sprich, jetzt ist es die Zeit, die Augen zu öffnen und die Ohren und wahrzunehmen, was hier geschieht. Und in Vers 9 treten dann die Völker entgegen, um ihre Zeugen zu präsentieren. Vers 9, lasst alle Nationen zusammenkommen und die Völker sich versammeln. Wer ist unter ihnen, der dies verkünden könnte und uns hören lässt, was zuvor geweissagt ist? Lasst sie ihre Zeugen darstellen und beweisen. Dann wird man es hören und sagen, es ist die Wahrheit. Ja, Gott geht es um Wahrheit. Er macht hier keinen Trick. Beide Seiten ringen um die Göttlichkeit ihrer Götter, wenn man so will. Gerade hat Gott durch den Propheten Jesaja Ereignisse angekündigt, die noch weit in der Zukunft liegen. Mindestens anderthalb Jahrhunderte. Und ich sage es noch einmal, diese Kapitel funktionieren nur, wenn sie tatsächlich in der Vergangenheit geschrieben wurden. Sonst kann das Ganze nichts als Zynik auslösen. Ja, dieser Gott behauptet, er könnte etwas vorhersagen. Dabei kann es gar nicht. Diese Kapitel funktionieren nur, wenn Gott es wirklich vorher angekündigt hat, dass er sein Volk erlösen, bewahren und von neuem versammeln wird. Und nun ist die andere Seite dran. Lass sie ihre Zeugen bringen. Und wie man erwarten könnte, herrscht von falschen Göttern besonders laute Stille. Niemand kann das, was Gott gerade gemacht hat. Und damit hat sich der Fall erledigt. Der Gott Israels hat sich als wahrer Gott erwiesen in der Erlösung seines Volkes. Aber die Rolle von Gottes Volk beginnt damit erst, mit dem Privileg, Gott so klar erkennen zu dürfen, kommt auch eine Verantwortung. Und Vers 10 sagt es ganz klar, ihr seid meine Zeugen, sagt der Herr, und mein Knecht, den ich erwählt habe, damit ihr wisst und mir glaubt und versteht, dass ich es bin. Vor mir war kein Gott gemacht, so wird auch nach mir keiner sein. Ich bin der Herr, und außer mir gibt es keinen Erlöser. Ich habe es verkündet und habe auch gerettet. Ja, diese zwei, die Verkündigung und die Erlösung, die Errettung, diese zwei gehören zusammen. Ich habe es euch sagen lassen durch Propheten wie Jesaja. Und kein fremder Gott war unter euch. Niemand anders hat das bewirkt. Ihr seid meine Zeugen, sagt der Herr, und ich bin Gott. Und auch von diesem Tag an bin ich es. Da ist niemand, der aus meiner Hand erretten kann. Ich wirke. Wer will es abwenden? Was Israel bezeugen soll, sehen wir in Vers 12. Israel soll die vorherige Verkündigung mit der vollbrachten Errettung verbinden. Das ist sein Zeugnis. Sie sollen sagen, Gott hat es angekündigt und schaut mal, wir sind zurück in Jerusalem. Und daran sollen alle Völker, allen voran, sie selbst als zweifelndes Volk in diesem Leid, in diesen Konflikten, erkennen, dass Gott Gott ist. Und dieser Gott sagt, außer mir gibt es keinen Erlöser. Das ist das Ziel dieses Zeugnisses, dass Menschen zu Jesus hinfinden. Denn wir alle verlassen uns auf irgendetwas, das uns hoffentlich aus misslichen Lagen befreien kann. Vielleicht ist es eine Versicherungspolice. Vielleicht ist es der Kontostand. Vielleicht ist es der jährliche Gang zum Arzt für den Gesundheitschecker. Nichts davon kann uns wirklich Sicherheit geben im Leben. Auf nichts können wir unsere Hoffnung setzen, als auf Gott allein. Er kennt die Zukunft. Und er kennt sie nicht nur, er lenkt sie auch. Ich wirke, sagt er. Wer will es abwenden? Ein Arzt, ein Versicherer? Manchmal verdrängen wir Gott, indem wir unsere Sicherheit bei anderen Dingen suchen. So können wir Gott aus dem Weg gehen. Wir können unsere Unabhängigkeit behaupten oder wir meinen, sie etablieren zu können. Aber allein Gott kann uns wirklich bewahren. Er kann uns erlösen. Auf ihn sollten wir uns verlassen. So wie Gottes Volk zur Zeit Jesajas haben auch wir Christen heute erkannt, dass allein der Gott der Bibel unser Erlöser ist. Am Kreuz hat er in Jesus Christus nicht nur das Volk Israel erlöst, wie damals zur Zeit des babylonischen Exils. Er hat heute eine Gemeinde erlöst aus allen Völkern und Nationen. Er hat uns erlöst, er bewahrt uns, er versammelt und beruft uns als Zeugen. Durch unser Zeugnis soll mit uns die ganze Welt wissen und glauben und verstehen, um Vers 10 aufzugreifen, dass unser Gott der einzige Gott ist, dass er der wahre Gott ist, dass er der einzige ist, der erlösen kann und erlösen will. Die Welt soll verstehen, dass die Glut seines Zorns, die man oft auch in unserer Gesellschaft wahrnehmen kann, aber noch viel mehr in anderen Teilen der Welt, dass die Glut seines Zorns nicht für immer über dieser Welt brennen soll. Gott ist ein Gott, der erlösen will und der das auch erlöst, was er erschaffen hat. Der Titel heute lautet: Gott erschafft Neues. Was also ist denn das Neue, das Gott erschafft? Nun, Jesaja lässt die Katze an diesem Punkt noch nicht wirklich aus dem Sack, aber er gibt im letzten Abschnitt einen bedeutenden Hinweis darauf, was Gott erschafft. Denn dort schlägt Gott den Bogen von Israels Erlösung aus Ägypten, damals vor vielen Jahren, vielen Jahrhunderten, hin zu einem neuen Exodus der Erlösten. Und er sagt letztlich: Gegen das, was vor euch liegt, war Ägypten ein Klacks. Lesen wir ab Vers 16 und nochmal kurz zur Orientierung. Vers 16 und 17 sind eine Erinnerung an den Exodus. Vers 16: Ich, so spricht der Herr, der im Meer einen Weg und in starken Wassern eine Bahn macht, der Wagen und Pferd ausziehen lässt, Heer und Macht, sodass sie zusammen daliegen und nicht aufstehen, dass sie verlöschen, wie ein Docht verlischt. Ja, so viel zum Exodus. Gedenkt nicht an das Alte und sinnt nicht dem Vergangenen nach, denn seht, ich will etwas Neues machen. Jetzt soll es aufsprossen, könnt ihr es nicht erkennen? Ich mache einen Weg in der Wüste und gebe Wasserströme in der Einöde, dass mich die Tiere auf dem Feld preisen, die Schakale und Strauße, denn ich will Wasser in der Wüste und Ströme in der Einöde geben, um mein Volk zu tränken, meine Auserwählten. Dieses Volk, das ich mir gebildet habe, soll meinen Ruhm erzählen. Das ist Gottes Plan mit seinem Volk. Nach dem Weg durch das Schilfmeer aus Ägypten macht er nun einen Weg in der Wüste. Wasserströme werden fließen, damit Gottes Volk nie verdurstet. Und auf die damalige Erlösung betrachtet, auf dieses Neue, das damals geschaffen wurde, bedeutet das wirklich Wasserströme in der Wüste. Auf uns heute bezogen bedeutet es: Gott wird dich geistlich nie verdursten und austrocknen lassen. Gott wird dir immer geistliche Nahrung schenken, geistliches Wasser, Ströme, damit du nicht verdurstest, damit du durch diese Zeit auf dem Weg zurück zu ihm, das ist dieser eigentliche neue Exodus, der hier gemeint ist, damit du diesen Weg auch vollendest. Um den Weg nach vorne frei zu machen, muss Gott uns manchmal konfrontieren mit dem, was in unserem Leben nicht stimmt. Mit den Bereichen, wo wir uns gegen Gott auflehnen, gegen seinen Willen. Und wenn du heute noch nicht an Jesus glaubst, dann konfrontiert dich Gott mit der unangenehmen, aber unvermeidlichen Wahrheit, dass du noch unter der Glut seines Zorns stehst. Die gute Nachricht ist, Gott will nicht, dass irgendein Mensch verloren geht. Also lauf nicht von ihm weg. Verdräng diese Botschaft nicht, sondern lauf in seine Arme, denn er will dein Vater sein. Bitte ihn um Vergebung. Lass mit der Umkehr zu Gott diese wunderbaren Zusagen auch für dich wahr werden, indem du dein Vertrauen auf den Erlöser setzt, auf Jesus Christus. Und schau nur in Vers 4, was er dann auch dir zusagt. Wir haben diese Verse gerade eben übersprungen, weil ich sozusagen das Beste zum Ende aufbewahren wollte. Vers 4, weil du in meinen Augen so wertgeachtet bist und kostbar bist und ich dich lieb habe, darum, sagt Gott damals, gebe ich Menschen an deiner Stelle und Völker für deine Seele. Gemeint ist damit dieser Eroberer, dem er Länder und Völker dafür überlässt, dass er sein Volk herausführen wird aus Babel und zurück in das Land. Für uns dagegen hat er keine Völker gegeben, sondern etwas viel Kostbareres. Zu uns sagt er, in den Worten von Vers 4, weil du in meinen Augen so wertgeachtet und kostbar bist und ich dich lieb habe, darum habe ich meinen Sohn Jesus Christus an deiner Stelle für deine Seele gegeben. Ist das nicht eine wunderbare Botschaft? Für die, die die Glut von Gottes Zorn über sich wissen, zu hören, so muss es nicht bleiben. Gott bietet dir eine Zukunft an, in Jesus Christus. Durch den Glauben an ihn will er dich erlösen. Er wird dich bewahren und er wird dich bei sich versammeln. Aber auch wenn wir schon an Jesus Christus glauben, dann gilt, manchmal muss Gott auch uns konfrontieren mit der Sünde in unserem Leben. Vielleicht kann er gerade gar nicht alles rundlaufen lassen in deinem Leben, weil er deine Aufmerksamkeit möchte. Weil er deine Aufmerksamkeit auf etwas lenken möchte, wo du seinem Willen noch widerstrebst. Es gibt natürlich viele Gründe, warum man durch Schwierigkeiten muss, aber es lohnt sich immer zu fragen, was will Gott mir dadurch zeigen? Wie will Gott mich verändern durch diese Situation, wenn ich glaube, was Gott mir im Neuen Testament verheißt, dass alle Dinge zum Guten wirken? Also lasst uns das nicht verdrängen. Und wenn wir durch schwierige Zeiten gehen, egal was es ist, Depression, Joblosigkeit, egal was es ist, frag dich, wie will Gott mich hier mehr ins Ebenbild von Jesus Christus verändern? Das ist sein Ziel. Wie kann ich Gott hier bezeugen als Erlöser? Aber eine Sache gilt garantiert nicht für dich, wenn du an Jesus Christus glaubst. Du stehst nicht mehr unter Gottes Zorn. Jesus hat Glut und Gewalt auf sich genommen. Und dadurch hat Gott dich erlöst. Und du bist frei. Also wenn du durch schwierige Zeiten gehst, dann ist es nicht, weil die Glut von Gottes Zorn noch über dir hängt, sondern weil vielleicht die Konsequenzen unserer Sünde noch über uns hängen, so wie bei jedem Teil der gefallenen Welt. Und manchmal leidet man in dieser Welt unschuldig. Aber in all dem dürfen wir wissen, Gott hat uns erlöst, er bewahrt uns jetzt und er wird uns garantiert bei sich versammeln. Und dazu hat er dich und uns als Gemeinde berufen, dass wir diese wunderbare Realität bezeugen. Also lasst uns zum Abschluss beten, dass Gott uns stärkt und befähigt, dieses Zeugnis in dieser Welt zu leben. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir preisen dich und wir danken dir, dass du für Menschen, die sich gegen dich aufgelehnt haben und deinen Zorn über sich verdient haben, dass du für diese Menschen die wunderbare Botschaft hast, dass du Menschen erlösen willst, dass du Menschen bewahrst und dass du Menschen bei dir versammelst durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir danken dir für jeden Einzelnen, dem du das hier in unserer Gemeinde und auch online, wer heute zuhört, schon geschenkt hast. Und wir flehen dich an für die, die noch nicht zu diesem Punkt der Umkehr zu dir gekommen sind. Schenke auch ihnen, dass sie fliehen vor dem Zorn, der kommen wird. Fliehen hin zu dir, in deine Arme, denn du willst auch sie erlösen, bewahren und bei dir versammeln. In Jesu Namen. Amen.